Und auch heute geht es im Katechismus um die seligen Märtyrer von Dachau. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die seligen Märtyrer von Dachau. Mittlerweile hat die Kirche auch schon einen Heiligen unter ihnen zuverlässig identifiziert und dementsprechend auch heilig gesprochen. Am 15. Mai 2022 hat Papst Franziskus Titus Brandsma den Karmeliten aus den Niederlanden heilig gesprochen. Seiner wird gedacht am 26.07., dem Tag seines Heimgangs, seines Martyriums, kann man auch sagen. Und da dieser Tag der Gedenktag der Eltern von Maria ist, des heiligen Joachim und der heiligen Anna, gedenken viele, unter anderem auch der Karmelitenorden oder das Bistum Münster, des heiligen Titus Brandsma am 27. Juli. Pater Titus Brandsma erlitt das Martyrium in Dachau, wie hunderte weitere geistliche und christliche Gläubige. Wir wissen von beinahe 3000 inhaftierten Geistlichen im Konzentrationslager Dachau. Ihr Martyrium der späten 30er, Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts im nationalsozialistischen Konzentrationslager Dachau versucht der Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau mit der Website selige-kzdachau.de. KZ Dachau in einem Wort, selige-kzdachau.de. Vorsitzende dieses Vereins ist Monika Volz. Von ihr haben wir in einem ersten Teil schon etwas zu den Geistlichen, zu den Gläubigen im Konzentrationslager Dachau gehört. Und es sind noch viele Fragen offen, die jetzt in diesem zweiten Teil zu klären sind. Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Unter welchen Bedingungen lebten die Geistlichen? Also wie muss ich mir sowohl die räumlichen Bedingungen vorstellen, als auch den Tagesablauf, wo man dann eben nicht weiß, lebt man am Abend noch? Wie war das?
Also es gab zu verschiedenen Zeiten verschiedene Situationen. Zu Beginn 1940/41 war eine Zeit, die sehr, sehr streng war. Von der Lagerleitung, wo die Schikanen besonders groß waren. Aber dafür war die Überfüllung und die Enge noch nicht ganz so groß. Im Jahr 1941 gab es eine Zeit der sogenannten Privilegien. Das heißt, offiziell wurden die Geistlichen nicht zu Arbeitseinsätzen herangezogen, durften sogar mittags einen Mittagsschlaf machen. Aber der wurde wieder dazu benutzt, um sie besonders zu quälen, weil sie danach nochmal das Bett machen mussten, jetzt in Anführungszeiten. Dieser Bettenbau war nach extrem strengen Regeln, musste man genau das Karo der Bettdecke und diesen Strohsack in genaue Maße hinbekommen. Das konnte gar nicht jeder. Und es war eine Schikane. Wer es nicht konnte, der hat eine Lagerstrafe bekommen oder wurde geschlagen. So haben die zusammengeholfen. Ebenso in dieser Zeit, wo sie nicht zur Arbeit eingesetzt waren, mussten sie strafexerzieren. Und das war oft für ältere Geistliche, zum Beispiel wie ein Frosch, durchs Lager hüpfen stundenlang. Also das könnte auch jungen Leuten den Kreislauf ruinieren. Also es war wirklich sehr hart. Und in dieser Zeit der Privilegien wurden die Geistlichen auch herangezogen, weil sie ja eben nicht zur Arbeit eingeteilt waren, zum Schneeräumen, wobei man sich jetzt da nicht Leute in Handschuhe und Mütze mit einer Schneeräumer vorstellen darf, sondern Häftlinge in diesem gestreiften Baumwollschlafanzug, keine Handschuhe, keinen Mantel, keine warme Mütze, keinen gescheiten Schneeräumer. Auf Tischplatten und Schubkarren wurde der Schnee transportiert. Eine unglaubliche Schikane im Dauerlauf, Hunde nebendran, schlagende, brüllende SS-Männer. Und es gab auch viele, die sich da Erfrierungen geholt haben und verletzt waren. In dieser Zeit der Privilegien mussten die Geistlichen auch die schweren zweiwändigen Metallkessel mit den Essen für alle Blocks von ganz vorne, dem Zentralgebäude der Küche, bis in den letzten Block tragen. ausgehungerte Menschen, ich habe verschiedene Zahlen gelesen, so 500 Kilo könnte das Teil schon gewogen haben. Also eine unglaubliche Schikane. Bei jedem Wetter, bei Glatteis, mit Holz, Schlapperl, wo man ausgerutscht ist. Ja, aber in dieser Zeit der Privilegien bekamen sie auch Wein. Der Heilige Vater hat Wein bezahlt und ins Konzentrationslager Dachau geschickt, in der Hoffnung, dass wenn schon mal Wein da wäre, vielleicht auch die Geistlichen, die von der Kapelle ausgeschlossen waren. Also ab September 42 durften nur noch deutsche Geistliche in die Kapelle, dass auch die anderen die Möglichkeit sich organisieren könnten, Messe zu feiern. Faktisch war es aber so, dass der Wein ein eher saurer Frankenwein war in Bocksbeuteln und jeden Tag wurde ein spezielles Zeremoniell abgehalten. Und die Geistlichen mussten auf Kommando den sauren Wein auf nüchternen Magen austrinken. Wer es nicht konnte, wurde geschlagen. Also es war kein Genuss, aber es hat ihnen doch etwas geholfen, ein paar Kalorien mehr zu haben. Ja, ab 42 wurden die Geistlichen dann alle miteinander eingeteilt zur Arbeit, wie alle anderen Häftlinge auch. Und wurden zur Arbeit auf der Plantage eingeteilt. Die Plantage war so eine Art riesige Gärtnerei direkt anschließend an das Lager nach Osten. Da gab es Gewächshäuser und verschiedene Gebäude, wo auch wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt wurden, welcher Kompost der beste ist. Es waren aber auch sehr viele Felder, die zuerst trockengelegt worden waren von jüdischen Häftlingen. Viele sind da auch gestorben. Und im Jahr 42 und danach sind auch unter den 1000 Geistlichen, die dort arbeiten mussten, sehr viele gestorben. Sie haben nämlich die sogenannte Brotzeit, also nochmal eine zusätzliche Mahlzeit mit Brot und Margarine, die andere zur Arbeit eingeteilten Häftlinge bekamen, bewusst nicht bekommen. Und es war also eine sehr schwere Arbeit, den ganzen Tag gebückt, Stecklinge pikieren, Unkraut rupfen, Blüten ernten. Und das, ja, wenn man am Verhungern ist, ja, das war eine sehr schwere Situation. Grundsätzlich haben die Geistlichen im Konzentrationslager Dachau all das erlebt, was andere Häftlinge auch erlebt haben. Aber zusätzlich waren sie auch noch einem Hass ausgeliefert, weil sie Männer der Kirche waren. Sowohl SS-Leute als auch Mithäftlinge haben sie deshalb besonders schlecht behandelt. Ja, sie haben nach dem Tagesablauf gefragt. In der Früh ist man aus dem Bett noch vor dem offiziellen Signalton mit einem Gelobt sei Jesus Christus. Und das hat einer gerufen in den Schlafsaal hinein und alle anderen haben in Ewigkeit Amen geantwortet und so ist man aufgestanden. Es musste alles sehr schnell gehen. Es gab einen Waschraum, hat man sich ganz schnell gewaschen, schnell zur Messe, schnell zusammengequetscht in den Raum hinein, danach schnell ein bisschen Kaffeeersatz trinken. Vielleicht noch ein bisschen Brot essen, wenn vom Vorabend noch was da war. Dann ging es auf den Appellplatz. Und da musste man stehen in Gruppen, so wie man in den Wohnblocks eingeteilt war, mit Händen an der Hosennaht, also stramm stehen. Und bei schlechtem Wetter umso länger. Bei Hitze standen die dort auch, gelegentlich sogar mal über Nacht. Es war die Zeit, wo die Geistlichen viel gebetet haben, ganze Rosenkränze. Ja, nach dem Appell, wo die Häftlinge gezählt wurden, die Toten mussten auch mitgebracht werden, damit die Zahl stimmt, ging es dann zum Arbeitseinsatz, zum Beispiel in die Plantage. Dieser Arbeitseinsatz, das mussten aber alle Häftlinge, war in den Sommermonaten sehr, sehr lang. Solange die Sonne gescheint hat, mussten sie arbeiten. Im Winter gab es keine warme Winterkleidung, es gab auch keine regentaugliche Kleidung. Man musste bei jedem Wetter gebeugt arbeiten, hungrig. Dass sie keine Brotzeit bekommen haben, habe ich ja schon erwähnt. Die Männer wurden immer schwächer. Und wenn jemand dann irgendwie kurz verschnaufen wollte und es ein SS-Mann gesehen hat, dann wurde man geprügelt, angeschrien. Man musste schauen, dass man nicht auffällt. Wenn man in irgendeiner Art und Weise aus der Masse der Häftlinge auffällt, war man schon in Gefahr und der Willkür ausgeliefert. Abends kamen alle Häftlinge heim, dreckig, nass, todmüde, hungrig und mussten erstmal wieder auf dem Appellplatz stehen. Danach gab es ein Abendessen. Das war eine Gemüsesuppe mit Steckrüben. Und dazu gab es Brot. Das Brot war ein gutes Brot, wird erzählt, aber es war immer zu wenig. Ja, danach gab es eine kurze Freizeit. Da konnte man zum Beispiel auf der Lagerstraße spazieren gehen. Die Zeit wurde dann genutzt, um heimlich Beichten zu hören oder Kommunion auszuteilen, die in einem Stück Papier zum Beispiel versteckt war. In dieser Freizeit waren einige der Geistlichen wirklich ununterbrochen unterwegs, um anderen Trost zu spenden und Mut zu machen. Danach musste man wieder in den Schlafsaal, in diese dreistöckigen, ohne Leiter, dreistöckigen Schlafreihen klettern. Ein Geistlicher pro Schlafsaal hat dann noch Betrachtungspunkte vorgetragen für den nächsten Tag. Und dann wurde zusammen gebetet und die Geistlichen haben zusammen den Segen gespendet für das ganze Konzentrationslager Dachau, für alle ihre Verwandten, lieben Freunde daheim, für die Pfarreien, für die Familien, aber auch die Feinde haben sie gesegnet. Die SS-Männer, die im Lager eingesetzt waren, und sie haben für alle Menschen gebetet. Danach sind sie dann eingeschlafen. Das heißt, diese Abendandacht hat auch mit einem gemeinsamen Vaterunser geendet, habe ich noch vergessen, bei dem auch die evangelischen Geistlichen haben da auch mit gebetet. Danach gab es den viel zu kurzen Schlaf in der Nacht. Der war gestört von Schnarchen, wenn man sich vorstellt, viele hundert Menschen in einem Raum, Männer, von Schmerzen, von Angst, von Erschöpfung. Im Winter war es in diesen unisolierten Baracken eiskalt. Im Sommer war es sehr heiß. Es gab Streit, ob die Fenster offen oder zu sein sollen. Ja, also sehr wirklich schreckliche, das Wort ist noch zu wenig, höllenhafte Zustände in diesen Priesterblocks und im ganzen Konzentrationslager.
Höllenhafte Zustände, die wir uns, Frau Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., nicht vorstellen können, nicht mal ansatzweise vorstellen können. Wir haben Bilder im Kopf und wir hören diese Schilderung, aber was das real bedeutet, und doch bekommen wir zumindest eine Ahnung davon. Und es ist wirklich unglaublich, dass in dieser Hölle, in dieser dröhnenden Bedrängnis und diesen Zuständen immer wieder, also man ist fassungslos, wenn man ihnen zuhört, dass, wenn sie sagen, es wurde gebetet, es wurde gesegnet. So eine winzige Freizeit, in Anführungszeichen, wie das da genannt wurde, Gelegenheit zum Beichte hören. Es wurde heilige Messe gefeiert. Es gab ja sogar eine Priesterweihe in Dachau durch einen dort inhaftierten Bischof. Wie kam das? Wie kam diese geistliche Kraft aus Menschen, die jeglicher Kraft und eigentlich nach unseren Maßstäben jeglicher Hoffnung, jeglichen Lebenswillens eigentlich hätten beraubt sein müssen?
Die Kraft kam von Gott. Also es ist nicht so, dass diese Männer schon ab Geburt Heilige waren, sondern sie waren im Lager. In dieser Situation hatten sie alles verloren, buchstäblich. Die Pfarrei, die Arbeit, die Freunde, jede Art von menschlichem Besitz. Nicht mal mehr die Gewissheit, dass wenn ich krank bin, kann ich zum Arzt gehen. Sie hatten wirklich nur noch ihren Glauben. Das, was ihrer Persönlichkeit noch Würde gegeben hat, war das Priestertum und sonst gar nichts. Und in dieser Zeit waren sie dort zusammen in der Gemeinschaft und haben die Zeit versucht, gut zu nützen, auch geistlich. Es wurden Exerzitien gehalten. Es waren dort viele Exerzitienmeister, geistliche Meister, auch Novizenmeister zum Beispiel aus den Orden. Es waren ja auch verschiedene Ordensgeistliche dort. Und sie haben versucht, diese Zeit als auch geistliche Übung zu leben. Sie haben versucht, bewusst die Leiden aufzuopfern. Zum Beispiel die erste Stunde zupfe ich Unkraut für meine Tante, die heute Namenstag hat. Die zweite Stunde für die Erstkommunionkinder in meiner Pfarrei und so weiter. Die überlebenden Geistlichen haben hinterher gesprochen, dass es für sie wie eine zweite Novizenzeit war und wie ein lang anhaltende Exerzitien, dass sie selbst Geistliche nie mehr die Gelegenheit hatten, so viel Zeit zu beten. Die meisten Arbeiten, die sie verrichten mussten, waren ja keine Arbeiten für den Intellekt. Man konnte beim Köpfe von Ringelblumen pflücken oder Thymian pikieren, konnte man beten. Man konnte betrachten. Viele haben gesagt, sie sind dankbar. Und ich sage das jetzt als wörtliches Zitat, dankbar für diese Zeit, weil sie da Gott so nahe gekommen sind. Sie sind ihm nahe gekommen in dieser existenziellen Not. Ein überlebender Geistlicher, Pfarrer Sonnenschein, hat das betont, indem er alles gegeben hatte, war es ihm möglich, sich Gott ganz hinzugeben und Gott auch zuzustimmen, wenn ich nicht überlebe und es dein Wille ist, dann ist es jetzt so. Das ist etwas, was uns natürlich fast nicht nachvollziehbar ist, aber das war ihre Kraftquelle. Natürlich gab es auch Zeiten, wo die nicht mehr konnten, depressiv waren. Es gab Streit unter den Geistlichen, aber es gab auch die Möglichkeit, gegenseitig zu beichten, fast zu jeder Zeit. Es wurden auch Krankensalbungen gespendet. Das Zusammenbeten, wenn einer nicht mehr beten konnte, habe ich gelesen, zu zweit ging es immer noch. Der gegenseitige Trost. Und sie waren als Gemeinschaft zusammen, konnten sich gegenseitig Trost geben. Plötzlich haben die Bibelstellen zum Beispiel, das Stundengebet, eine ganz neue Tiefe bekommen. Wenn in den Psalmen der Psalmist zum Himmel schreit, dass Gott ihm doch helfen möge, na, das war dann doch etwas existenzieller, als wenn man das vielleicht zu Hause in seiner Kirche betet. All das zusammen mit dieser Gemeinschaft, wo man zusammen Bibel gelesen und ausgelegt hat, wo man zusammen diskutiert hat und auch zusammen geplant hat, was machen wir nach dem Krieg, wie bauen wir Europa und die Kirche wieder auf. Und sie hatten einen Sinn in ihrem Leid. Sie wussten, viele andere Häftlinge hatten das nicht. Und das ist wichtig. Wissen wir ja von Viktor Frankl, wenn man einen Sinn hat im Leid. Sie wussten, sie sind gefangen, weil sie sich entweder für das Reich Gottes eingesetzt hatten oder durch die Tätigkeit als Priester mit dem Nationalsozialismus in Konflikt gekommen sind. Sei es Beichte hören bei Zwangsarbeitern, also sei es Beichte hören bei ausländischen Zwangsarbeitern oder sich einsetzen für die Jugendlichen, die eine Perspektive und eine Alternative haben sollten zur Hitlerjugend. Sei es eine Predigt, zum Beispiel am Fest Christ König. Also was will man denn bitte da predigen, ohne in Konflikt zu kommen mit dem Nationalsozialismus? Es waren Gründe, warum sie dort im Lager waren. Und sie wussten, sie leiden für das Reich Gottes, um des Evangeliums Willens. Und das hat ihnen einen Sinn gegeben. Dazu kam der Sinn, dass sie hier den anderen helfen konnten. Ein Benediktinerpater, Pater Sales Hess, hat gesagt, wir hätten uns freiwillig melden sollen, um im Lager als Seelsorger für die anderen da zu sein.
Berichtet Monika Volz, Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage noch einmal, den Webauftritt dieses Vereins müssen Sie unbedingt vorbeischauen. selige-kzdachau.de. KZ Dachau in einem Wort. selige-kzdachau.de. Diese Zeugnisse, diese Märtyrer von Dachau, man kennt sie viel zu wenig. Sprechen wir gleich weiter mit Monika Volz. Die seligen Märtyrer von Dachau, darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Dass wir hier heute dieses Thema darüber sprechen, über diese Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, das hat einen Grund, nämlich seit dem 15. Mai 2022 gibt es auch einen heiligen Märtyrer von Dachau, nämlich Pater Titus Brandsma und sein liturgischer Gedenktag, der 27. Juli. Über ihn sprechen wir gleich. Frau Volz, wir müssen nochmal auf Zahlen schauen. Es waren ja, wir haben es von Ihnen gehört, nicht nur Priester aus Deutschland, es waren aus den besetzten Gebieten der Deutschen aus in Europa, also Polen, ganz viel natürlich, Frankreich und viele andere auch. Wie viel Märtyrer von Dachau gibt es, soweit wir sie überhaupt kennen, und wie viele Selige gibt es?
Die Märtyrer werden in einem etwas kleineren Prüfungsverfahren als der Seligsprechungsprozess in den Heimatdiözesen als Märtyrer ernannt. Dabei wird geprüft, ob sie an einer Tat des Glaubenshasses oder an Folgen einer solchen Tat aus Glaubenshass gestorben sind. Und ob sie dieses als ihren Weg mit Gott angenommen haben. Es gibt für Deutschland und Österreich Martyrologien, also Bücher, in denen diese von den einzelnen Diözesen anerkannten Märtyrer aufgeführt sind. Andere Länder haben auch vergleichbare Listen. Und ich habe über 260 Namen gefunden und zusammengesammelt. Es gibt auf unserer Internetseite, für die der Herr Dornis freundlicherweise immer wieder hingewiesen hat und geworben hat, auch verschiedene Listen mit Märtyrern aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Konfessionen. Diese Listen sind aber nicht abschließend. Das ist das, was ich herausfinden konnte. Und zusätzlich gibt es sicher auch sehr, sehr viel mehr Märtyrer, Menschen, die aufgrund ihres Glaubens im Lager gelandet sind und ermordet wurden, die halt nicht öffentlich geworden wurden, von denen es nicht, die Informationen nicht gereicht haben für so ein Verfahren. Dazu kommt, dass in Polen kein Martyrologium nach diesen Kriterien geführt wurde. Also ich rechne, schätze, dass es bestimmt über 1000 christliche Märtyrer sind. Trotzdem es so unübersichtlich ist, 57 dieser Männer wurden selig gesprochen. Einer davon ist ein Laie, ein Familienvater aus Polen. Und einer wurde nicht nur selig, sondern auch heilig gesprochen, Pater Titus Brandsma.
Und haben Sie selbst, Monika Volz, einen oder ja mehrere Selige, die Sie ganz besonders verehren, beziehungsweise die Sie besonders begleiten?
Also eigentlich fast alle. Ich habe versucht, Biografien zu recherchieren, und es sind so beeindruckende Männer, jeder mit seiner ganz eigenen Spiritualität. Viele haben ja auch Jahrzehnte vor der Lagerzeit gelebt und was sie dort mit Gott erlebt haben, sehr bewegend. Also so spontan fällt mir jetzt ein Pater Richard Henkes, der Palutinerpater, der als letztes selig gesprochen wurde. Ein sehr engagierter, mutiger und unkonventioneller Lehrer. der dann aus der Schule rausgenommen wurde, um nicht mehr ganz so in Konflikt mit den Nationalsozialisten zu kommen. Dann hat er sehr viel Exerzitien und Vorträge gehalten. Und sein Satz, ich habe ihn schon mal zitiert, einer muss da sein, die Wahrheit zu sagen. Ein anderer ist Gerhard Hirschfelder, ein junger Kaplan, der sehr, sehr erfolgreich mit der Jugend gearbeitet hat. Er hat Jugendwallfahrten organisiert mit vielen hundert Teilnehmern, zu großem Ärger der Hitlerjugend. Er wird beschrieben als ein sanfter, sehr gütiger, selbstloser Geistlicher. In der Pfarrei, wo er als Kaplan eingesetzt war, nannten sie ihn den Sonnenschein. Er war selber unehelich geboren und musste nach damaligem Recht für seine Priesterweihe eine Dispens aus Rom bekommen. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, trotzdem seinen Weg zu gehen. Er ist an der Kirche nicht irre geworden und ist Priester geworden. Im Konzentrationslager Dachau wird von ihm berichtet, dass er heimlich Johannisbeeren geklaut hat während der Arbeit auf der Plantage, die er aber selber wegen Magenproblemen schon gar nicht mehr essen konnte. Und er hat sie geklaut für Kameraden, um sie denen zu geben. Pater Giuseppe Cerotti möchte ich noch nennen. Also das sind jetzt einfach so drei, die ich herausgegriffen habe. Ein Dominikanerpater aus Italien, hatte sogar in Jerusalem studiert, war anerkannter Experte fürs Alte Testament. Er hat auch einige Kommentare zu Prophetenbüchern geschrieben und dafür sogar einen Preis vom Vatikan bekommen. Durch seine Beschäftigung im Alten Testament waren ihm die Juden auch sehr wichtig. Und er hat sogar noch vor der Zeit von Johannes Paul II. Die Juden als die älteren Brüder bezeichnet. In der Zeit, als Italien von den deutschen Besatzungstruppen ja, besetzt war, hat er außerhalb von seinem Kloster sich sehr eingesetzt für verletzte Partisanen, aber auch für Juden. Er hat vielen Juden die Flucht in die Schweiz ermöglicht und ist dafür auch von Yad Vashem zum Gerechten unter den Völkern ernannt worden. Das war auch der Grund, warum er verhaftet wurde. Ihm wurde eine Falle gestellt. Er kam zu einem angeblich jüdischen verletzten Mann, der seine Hilfe braucht, und wurde von den SS-Leuten festgenommen. Ein Zitat von ihm ist besonders schön. Er kam öfters im Kloster zu spät zum Gebet oder zu den Gemeinschaftszeiten. Und dann hat er gesagt, alles, was ich tue, ist für die Liebe. Ja, Karl Leisner natürlich, haben wir ja schon gesprochen, der bekannteste der Seligen aus dem Konzentrationslager Dachau mit diesem Wahnsinnszeugnis seiner Priesterweihe, ist mir natürlich auch sehr wichtig. Und nicht erst seit der Heiligsprechung Pater Titus Brandsma. Wir lesen zurzeit über ihn und ich habe ihn auch persönlich als einen sehr starken Fürsprecher erlebt. Mich beeindruckt besonders auch seine tiefe mystische Frömmigkeit, dieses Bewusstsein, dass der dreifaltige Gott in ihm wohnt und erfahrbar ist. Und das hat ihm die Kraft gegeben, ein so liebenswürdiger, hilfsbereiter Mensch mit Humor, mit immer Hoffnung zu sein, wahnsinnig engagiert. Ja, also der ist zurzeit wirklich auch sehr wichtig für uns. Pater Titus Brandsma, der heilige Titus Brandsma.
Über den müssen wir auch gleich sprechen, Frau Volz. Aber noch einmal, weil Sie jetzt auch erwähnt haben, eben mächtige Fürsprecher auch. Sie haben auch am Anfang gesagt, dass Ihnen auch die Neuevangelisierung sehr am Herzen liegt und diese Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau in so einer Situation, wie wir sie uns nicht vorstellen können und wie wir sie auch nicht kennen, wir heutigen. Trotzdem sagen Sie, das ist wirklich ganz aktuell und es wäre so wichtig, sich vielmehr nicht nur mit diesen Märtyrern zu beschäftigen, sondern sich auch an sie zu wenden. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Ich spreche davon immer, dass sie Freunde im Himmel sind, Vorbilder und Fürsprecher. Es gibt ja Menschen, die können mit diesem Gedanken nichts anfangen, aber da kann man das ja mal erzählen, wie das für mich ist oder für manche andere Katholiken, in der Hoffnung, dass derjenige es stehen lassen kann, wenn er nichts damit anfangen kann. Für mich persönlich sind diese Männer, wenn ich von ihnen lese, immer wieder Inspirationsquelle, zum Beispiel ihre Zitate, was sie getan haben, was sie gesagt haben. Es sind unglaublich herausfordernde Impulse, wie das Leben mit Gott gehen kann. Auch ihre Art der Selbstlosigkeit und der Hilfsbereitschaft, sowohl in karitativen als auch in seelsorgerlichen Tätigkeiten. Also es sind sehr, sehr starke Zeugnisse. Und für mich persönlich, wenn ich jemanden habe, der mir nahe gekommen ist, weil ich mich sehr viel mit ihm beschäftigt habe, mit seiner Geschichte, dann ist es wirklich so, wie wenn es ein Freund geworden wäre. Auch wenn uns jetzt natürlich die Zeit trennt und wir uns nie wirklich real begegnet sind, so fühle ich mich diesen Männern doch nahe. Und dann ist es auch nur noch ein kleiner Schritt, jemanden, der mir zum Freund geworden ist, zu bitten, ob er nicht bei Gott für mich bittet. Also ich stelle mir vor, im Himmel haben die doch nichts anderes zu tun, die müssen nicht in die Arbeit gehen, sind die ganze Zeit in der Gegenwart Gottes und können ihn bitten. Und ich glaube, so hilfsbereit, wie zum Beispiel Pater Titus Brandsma war, so sehr, wie die sich um die Anliegen ihrer Mitmenschen gekümmert haben, ist es ihnen nahezu eine Freude, für uns zu bitten. Und ich denke, dafür sind sie auch selig und heilig gesprochen worden. Manchmal steht in der Zeitung, das ist die größte Ehre, die die Kirche einem Menschen... Nein, eigentlich nicht in erster Linie. Es ist keine Ehre, sondern sie sind heilig, damit sie für uns da sind, damit sie uns ein Zeugnis geben können, wie Gott dieses Wunder, heilig zu werden, bewirkt hat in ihrem Leben, die Gnade Gottes, mit der sie mitgewirkt haben. Und sie sind uns wirklich als wirkmächtige Fürsprecher im Himmel geschenkt.
Und dann sprechen wir jetzt über den hier schon so oft erwähnten Heiligen des Konzentrationslagers Dachau, Pater Titus Brandsma. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., also die Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Und da gibt es auch einen Webauftritt, müssen Sie unbedingt vorbeischauen, selige-kzdachau.de. KZ Dachau in einem Wort, selige-kzdachau.de. 15. Mai 2022, Monika Volz, Papst Franziskus spricht Pater Titus Brandsma heilig, einen Märtyrer von Dachau. Wer war Pater Titus Brandsma?
Pater Titus Brandsma war ein Karmelitenpater aus den Niederlanden. Er wurde 1881 in Friesland geboren, kam aus einer Großbauernfamilie mit Milchvieh, und ist nach der Schulzeit in einer Franziskanerschule bei den Karmelitern eingetreten. Er hat in Rom eine Zeit lang studiert und ist dann als Professor eingesetzt worden an einer neu kirchlich gegründeten Hochschule. Dort war er Professor für Philosophie und Mystik. Und daran merkt man schon, dass er sehr klug und sehr gebildet war. Er hatte auch eine gewisse prophetische Ader. Schon in den 1920er Jahren hat er gewarnt vor einem neuen Krieg. Er hat gewarnt vor Wiederaufrüstung. Und er hat Antisemitismus sehr früh schon verurteilt. Wenn man sich vorstellt, dass ein Karmeliterpater hauptsächlich in seinem Kloster sitzt und betet, dann war das bei Titus Brandsma gar nicht der Fall. Er war unglaublich engagiert. Ich kann jetzt nur so ein paar Sachen streifen. Er war als Journalist tätig und hat einen Haufen katholische Zeitungen gegründet. Er hat sich für katholische Schulen engagiert und mehrere gegründet. War auch eine Zeit lang Vorsitzender von so einer Vereinigung der katholischen Journalisten und der katholischen Schulen. Die Mission war ihm ein Anliegen. Er hatte Ausstellungen organisiert. Er hat sich für Friesland, seine Heimat, eingesetzt und für die friesische Sprache, dass die in Schulen unterrichtet werden darf. Er konnte Esperanto und hat sich dafür eingesetzt, dass es verbreitet wird, weil es auch so eine Form des Miteinanders verschiedener Nationen ist, im Frieden. Er war für seinen Orden sehr engagiert und hat neue Klöster gegründet, zum Beispiel in Amerika, aber auch das Karmeliterkloster in Mainz wurde durch seine Bemühungen neu gegründet, nachdem es in der Säkularisierung aufgehoben worden war. Der heilige Titus Brandsma war ein unermüdlicher Mann. Er war viel auf Reisen, zu verschiedenen Kongressen, hat Prüfungen von Studenten abgenommen und war dabei sehr liebenswürdig, sehr hilfsbereit. Niemand sollte, wenn er zu ihm gekommen ist, weggehen, ohne sich getröstet zu fühlen. Er hat sich eingesetzt für die Menschen, ist zu den Behörden gegangen und hat für sie gebeten um Wohnungen, um Arbeitsplätze. Er war ein Familienmensch, sehr seiner Familie verbunden, auch wenn er sie vor allen Dingen die ersten Ordensjahre nicht oft sehen konnte. Er war immer fröhlich, wenn man seine Briefe liest, wirklich unglaublich humorvoll, hat immer alles von der positiven Seite gesehen. Er war aber auch körperlich klein, zart, kann man fast sagen. Und sehr oft krank, schon in seiner Kindheit. Also er war echt ein Mann mit Schmerzen vertraut. Immer wieder waren da auch größere gesundheitliche Krisen, die auch gefährlich wurden. Von Magenblutungen habe ich gelesen. Sonst kann ich es jetzt nicht genauer mir vorstellen, was es wohl für Diagnosen gewesen sein könnten. Dieser so unglaublich unermüdliche Mann war von einer so tiefen Beziehung zu Gott durchdrungen. Also er war sich sicher, dass der dreifaltige Gott selbst in ihm wohnt. Und sein Ziel war auch, das an andere Menschen weiterzugeben, damit auch andere Menschen Gott begegnen können. Er hat zum Beispiel genannt, dass es ein Hauptmotivationsgrund für die Gründung katholischer Schulen war, dass die Schüler durch diese Schulerziehung befähigt sein sollen, die Gegenwart des dreifaltigen Gottes in ihnen wahrzunehmen. Die Niederlande wurden im Zug des Zweiten Weltkriegs von deutschen Truppen besetzt und es gab natürlich Konflikte zwischen den Besatzern und den niederländischen Strukturen. Als erstes gab es Probleme mit den katholischen Schulen. Ordensgeistliche wurden rausgeschmissen, durften dort nicht mehr unterrichten. Dann wurden jüdische Schüler der Schule verwiesen. Titus Brandsma hat versucht zu vermitteln, noch was rauszuschlagen, sich zu wehren. Er hat protestiert, dann kamen die katholischen Zeitungen dran. Zum Schluss waren die gezwungen, Nazi-Propaganda zu drucken. Und an dem Punkt hat Titus Brandsma gesagt, jetzt ist für uns eine Grenze überschritten. Er hat an die Leser gedacht, die nicht würden unterscheiden können, was erzwungenermaßen eine Nazi-Propaganda-Werbung ist. Und was die Aussage eines katholischen Journalisten ist, der die Leser informieren möchte. Er hat sich dann mit den niederländischen Bischöfen zusammengesetzt und einen Brief persönlich an alle Redaktionen der kirchlichen Zeitungen, also heute würde man sagen Kirchenzeitungen, es gab aber auch katholische Wochenzeitungen, hat ihnen überbracht und mit ihnen diskutiert und sie ermutigt, diese Propaganda nicht abzudrucken. Und während er noch unterwegs war, wurde er verraten und wie er dann zurück in sein Kloster kam, wurde er verhaftet. Titus Brandsma kam dann zunächst in Einzelhaft und hat diese Zeit als eine sehr intensive Zeit mit Gott erlebt. Er war glücklich und das jetzt wirklich buchstäblich, so hat er es auch geschrieben. Er war glücklich in dieser Zelle, in Einzelhaft. Er hatte jetzt ganz viel Zeit für Gott und er hatte mit Gott in dieser Einzelzelle eine sehr intensive Begegnung. Er hat ein Gedicht geschrieben und das spricht davon. Also ich kriege jetzt schon, wenn ich nur drüber spreche, eine Gänsehaut. Hat er seine Liebe zu Gott ausgedrückt und wie glücklich er ist, in Gottes Nähe zu sein. Er wurde danach in unterschiedliche Konzentrationslager und andere Gefängnisse verlegt. Dort hat er sich engagiert, soweit er irgendwie konnte, für die Mithäftlinge, hat sie gepflegt, getröstet, hat eine sehr bewegende Predigt am Karfreitag 1942 gehalten und bis zur völligen Erschöpfung Beichte gehört. Er kam im Juni 1942 ins Konzentrationslager Dachau. Da war er schon wirklich ein älterer Mann, sehr schwach körperlich krank. Er wurde in Dachau sehr viel geschlagen. Seine innere Ruhe durch die Verbindung zu Gott hat die SS-Männer provoziert. Er fand die Kraft, das auszuhalten, darin, dass er in seinem Brillenetui ein winziges Stück Hostie geschmuggelt hatte und anbeten und kommunizieren durfte. Also zur Erinnerung, Niederländer war auch kein deutscher Geistlicher, er durfte nicht in die Kapelle, aber ihm wurde die Kommunion gebracht. Als er körperlich absolut am Ende war, haben dann die anderen niederländischen Geistlichen, die dort gefangen waren, sich zusammengesetzt und beschlossen, dass man ihn in die Krankenstation, das Revier bringt. Und dort starb er wenig später. Es gibt da unterschiedliche Versionen. Einige berichten, er wurde noch für medizinische Experimente missbraucht. Andere, dass er mit einer Giftspritze ermordet wurde. Das scheint heute nicht mehr ganz dem Stand der Forschung zu entsprechen. Aber was sicher ist, erst am 26. Juli 1942 im Konzentrationslager Dachau auf der Krankenstation gestorben. Pater Titus Brandsma war der Erste, der selig gesprochen wurde von den Häftlingen aus dem Konzentrationslager Dachau. 1985 hat ihn Johannes Paul II. Selig gesprochen und hat ihn auch als Patron der Journalisten gleich eingesetzt.
Pater Titus Brandsma und dann am 15. Mai 2022 heilig gesprochen durch Papst Franziskus, der liturgische Gedenktag, der 27. Juli. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenden Sie sich an diesen besonderen Heiligen, wie auch die vielen weiteren Seligen und Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Der Webauftritt ist selige-kz-dachau.de. Frau Volz, Sie waren, das müssen wir hier noch am Rande erwähnen, Sie waren zum Zeitpunkt der Heiligsprechung nicht so wirklich glücklich mit dem Wikipedia-Artikel des heiligen Titus Brandsma. Was war denn das Problem?
In diesem Wikipedia-Artikel stand ein Absatz zum Thema seine Persönlichkeit. Und ich war doch sehr erstaunt. Dort stand nur negative Eigenschaften über Titus. Ich will die jetzt gar nicht hier wiederholen. Es gab einen Historiker, der sich in die Richtung geäußert hat. Und ich habe alles, was es irgendwie auf Deutsch gibt, von oder über Titus Brandsma gelesen. Also über meine ich jetzt nicht heutige Schriftsteller, sondern auch Zeitgenossen, wie sie ihn erlebt haben. Und diese Eigenschaften, die seiner Persönlichkeit zugeschrieben wurden, habe ich absolut nicht nachvollziehen können. Sie schienen mir wirklich unwahr. Und das hat mich geärgert. Unwahrheit kann ich schwer abhaben. Es ist auch so ein bisschen in einem größeren Rahmen zu sehen. Immer wieder scheinen Menschen unserer Zeit Probleme zu haben mit Heiligen. Und im Zusammenhang mit Selig- oder Heiligsprechungen meldet sich oft jemand, der sehr viel Negatives über denjenigen meint, sagen zu müssen. Also ganz klar war auch ein Heiliger ein Mensch und hat bestimmt, ist er vieles schuldig geblieben, hat vielleicht falsche Entscheidungen getroffen, hat gekämpft in allen nur möglichen seelischen Zuständen. Aber trotzdem wären sie nicht heilig gesprochen worden, wenn sie nicht auch wirklich mit Gottes Hilfe zu besonderen Menschen geworden wären. Ich habe dann versucht, einen Beitrag auf meiner Internetseite zu schreiben, um aus meiner Sicht Eigenschaften der Persönlichkeit vom heiligen Titus Brandsma, die ich auch belegen kann durch Zitate aus Büchern, aufzuführen und hoffe sehr, dass das sich auch verbreitet, vielleicht sogar auch in Wikipedia hineingesetzt wird von jemandem. Und ich dachte bei der Gelegenheit, es ist wirklich auch nötig, dass wir heute auch mal uns wehren, wenn so viel Unwahres gesagt wird, dass wir auch mal aufstehen und nicht immer nur schlucken und leiden. Also vor uns hin leiden, sondern dass, wenn die Unwahrheit in der Öffentlichkeit verbreitet wird, dass man dann auch sagt, nein, das stimmt nicht. Dass man für einen Freund, wie ich den Titus Brandsma empfinde, auch eintritt. Und vielleicht kann das jetzt auch für den einen oder anderen Hörer die Möglichkeit sein, mal an dem einen oder anderen Punkt auch mal seinem Gewissen zu folgen und sich zu wehren, vielleicht mal einen Leserbrief zu schreiben. Also es muss jetzt ja kein Konflikt vom Zaun gebrochen werden, aber einfach zu sagen, hey, wir sind Katholiken, wir sind Christen und wir sehen das in diesem Punkt anders.
Die Seligen und Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau und auch der Heilige seit 2022, Pater Titus Brandsma, das war unser Thema in dieser Sendung. Anlass dafür der liturgische Gedenktag des neuen Heiligen Titus Brandsma, der 27. Juli. Heilig gesprochen wurde er am 15. Mai 2022. Wir waren im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie unbedingt vorbeischauen auf selige-kz-dachau.de, um dort sich weiter zu informieren. Eine wirklich ansprechende Seite, wo man viel erfährt über Selige und Märtyrer, von denen man viel zu wenig weiß und die viel zu wenig angerufen werden, um ihre mächtige Fürsprache, was sie für ein Glaubenszeugnis in ihrem Martyrium gegeben haben. Da haben wir heute einen lebendigen Eindruck bekommen von Monika Volz. Frau Volz, wenn ich jetzt später eingeschaltet habe oder nur so nebenbei zuhören konnte, nochmals abschließend, warum lohnt es sich für mich, mich mit diesen Seligen und Märtyrern des Konzentrationslagers Dachau zu befassen und sie dann auch um ihre Fürsprache anzurufen?
Also ich würde ganz kurz und knapp zusammenfassen, weil sie toll sind und weil ihre Fürsprache hilft. Die seligen Märtyrer von Dachau haben in dieser großen Bedrängnis und Not des Konzentrationslagers in Gott Kraft gefunden, dieses Leid auszuhalten und in dieser Situation sogar noch für Mithäftlinge da zu sein. Und das kann uns in unseren großen oder kleinen Nöten, die natürlich nicht vergleichbar sind, aber die für den Einzelnen oft wirklich auch eine sehr große Herausforderung sind, helfen und Impulse geben, die Kraftquellen, die diesen Heiligen damals zur Verfügung standen, die Sakramente, das Gebet, die stehen auch uns heute zur Verfügung. Ja, und wir können sehr viel lernen von ihnen. Sie sind Vorbilder, Vorbilder der Nächstenliebe. Vorbilder, auch mal was zu riskieren und mutig zu sein. Vorbilder, andere zu trösten, das Essen mit ihnen zu teilen, obwohl man es vielleicht selber nicht genug hat. Vorbilder, um zur Kirche zu stehen, auch in Dankbarkeit für all das, was wir schon geschenkt bekommen haben, auch in Zeiten, wo vielleicht die Öffentlichkeit die Kirche nicht mehr positiv sieht. Sie können Vorbilder sein, sich durch schwere Zeiten wie Depressionen durchzukämpfen, wie sie zum Beispiel Karl Eisner und Stefan Vincenzi Frelichowski erlebt haben auf dem Weg ihrer Berufung. Ich denke, dass Märtyrer von Dachau, so verschieden wie sie sind, doch sehr Menschen waren, die in ihrem Leid Gott sehr nahe gekommen sind und die hilfsbereit waren. Und das sind sie auch für uns. Das alles sollte man jetzt nicht als Gebetsautomat sehen, wo man oben was reinschmeißt und unten kommt dann bitte das raus, was ich mir wünsche oder was ich meine zu brauchen, sondern es geht darum, dass Gott die Ehre kriegt. Gott hat unglaublich Großes getan. Er war gegenwärtig in diesem Konzentrationslager auf verschiedene Art und Weise, in der Eucharistie, in der Kapelle, in den Sakramenten, die seine Priester dort gespendet haben, in den Personen der Priester. Und er war gegenwärtig im leidenden Kameraden. Also war Gott doch da im Konzentrationslager. Ja, und als allerletztes, ich war neulich auf einer Beerdigung und habe wieder das christliche Totengebet gehört, dieses mögen die Engel dich begleiten und die heiligen Märtyrer dich begrüßen. Und wenn man ein paar von diesen Märtyrern, die uns dann mal begrüßen werden, schon kennt, ich stelle mir vor, dass ich abgeholt werde von sehr vielen Geistlichen in schwarzen Sultanen, die mich dann in den Himmel begleiten werden. Und es wird schön sein, ihnen dann zu begegnen.
Die seligen Märtyrer von Dachau beschäftigten uns in dieser Sendung. Ein besonderer Schwerpunkt, der heilige Titus Brandsma, Karmelitenpater Titus Brandsma aus den Niederlanden. Im Jahr 2022, am 15. Mai, hat die Kirche erklärt, wir können uns darauf verlassen, Pater Titus Brandsma ist im Kreis der Heiligen des Himmels. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Ich sage noch einmal die Website selige-kzdachau.de. Schauen Sie da auf dieser Website selige-kzdachau.de vorbei. Lernen Sie die Heiligen, die Seligen, die Märtyrer, die Geistlichen kennen. Erfahren Sie von Ihrem Zeugnis, rufen Sie die seligen Märtyrer von Dachau um Ihre mächtige Fürsprache an, werden Sie ein Freund, eine Freundin eines seligen Märtyrers von Dachau, beispielsweise vom seligen Karl Leisner, der sagte, komm zu Christus, glaube und du kommst, liebe und du wirst gezogen. Und damit klingt diese Sendung aus. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Und hier folgt jetzt um 17:15 Uhr die Reihe zum Nachdenken.